Ich glaube, es geht schon wieder los. Wir haben einen altbekannten Gast im Podcast, nämlich Josef Brunner. Wir reden mit ihm über aktueller Stand der Wirtschaft. Welche Verantwortung haben jetzt Unternehmer, Unternehmern? Wie geht es dem deutschen Mittelstand und was ist zu tun? Und was kannst du als IT-Unternehmer von der Stoa lernen? Wie geht das? Josef gibt ganz konkrete Einblicke. Ihr kennt ihn, hart, direkt, ehrlich. Jetzt geht's los.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit ein frohes Fest, frohe Weihnachten an euch alle. Und jetzt denkt ihr, ist der Osselmann jetzt wirklich bescheuert? Nein, für mich ist heute Weihnachten, denn wir haben heute mal wieder uns ein Geschenk selber gemacht, Johannes und ich, denn wir haben einen unserer liebsten Gäste, und das kann ich wirklich so sagen, das ist so, hier mal wieder eingeladen, nach 1 Jahr und 8 Monaten, ich habe nochmal geguckt, heute wieder hier, Josef Brunner, hallo Josef.
Frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Sehr gut. Josef, Johannes, ja. Lass uns mal reinstarten. Erzähl mal, was wir heute mit Josef vor und warum wir diesen Mann hier wieder reingeholt haben.
Naja, also ihr habt ja alle verfolgt, was jetzt hier in den letzten Monaten passiert ist, und zu diesem ganzen Thema die 100 Scaling Champions. Wir brauchen einen anderen Blick auf Unternehmen. Wir brauchen irgendwie auch Unternehmen, die einen Optimismus verbreiten und auch dafür antreten. Gibt's The Man. und wir haben gedacht, wir müssen ihn dazu sprechen. Und ich muss euch Josef, glaube ich, fast gar nicht mehr vorstellen. Wir haben die Gipfelstürmer gemeinsam gemacht, und es wurde viel zitiert, gab viel Reaktionen darauf, und wir wollen heute eigentlich mit dir, Josef, echt mal darüber sprechen. Wie siehst du die aktuelle Lage? Wie kommen wir in andere Dynamiken zum Teil?
Aber ich würde trotzdem noch für Leute, die es noch nie gehört haben und Josef vielleicht doch nicht kennen, sag kurz 2 Worte zu dir, Josef. Worte, wie bist du da hingekommen? Was hast du so gemacht, dein Leben bisher, bevor du hier in den Podcast kommen bist?
Ja, bevor ich in den Podcast zu euch gekommen bin, war mein Leben natürlich sinnlos.
Ja. Das dachten wir, war bei uns auch so.
Ja. Dennoch gab es ein Leben vor der Sinnhaftigkeit, und das war durch Unternehmertum geprägt. Ich durfte jetzt insgesamt 5 Unternehmen machen, 4 davon verkauft, einen Börsengang gemacht, liebe transformative Themen und versuche auch in Markttransformationen zu investieren. Und das kann, glaube ich, auch eine gute Brücke in das heutige Gespräch sein, weil wir in Zeiten von Stapelkrisen, wie sie oft zitiert werden, natürlich darunterliegende Transformationen von vielen Märkten haben, die Herausforderungen bringen, aber auch wahnsinnig viele Chancen. Und das sind Themen, die mich unglaublich begeistern, weil man da unternehmerischen, intrinsischen Wert bauen kann.
Sehr cool. So, Josef, das heißt, es wird heute eine Folge sein, wo wir über Mittelstand sprechen. Wir werden darüber reden, wie kann man denn diese Transformationen nutzen. Wir wollen eben bewusst einen Kontrapunkt setzen zu die Welt geht unter. Und dabei nicht naiv sein, auch bewusst der Rahmenbedingungen. Josef, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, was ist denn bei dir passiert? Was sind denn so die aus den letzten Jahr und 8 Monaten, wie es Erik gesagt hat, was waren so für dich jetzt die größten Turning Points, auch für dich vielleicht ganz persönlich Situationen, wo du echt gedacht hast, boah, krass, das hat ja ganz schön was verändert. Was ist denn so da bei dir in deinem Leben? Nimm uns mal mit, gib uns mal ein Update, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
Na, das sind ein paar Sachen passiert, die durch unterschiedliche Impulse getriggert waren. Wir haben ja die Rückkehr zu einer normalen Zinspolitik. Also wir haben ja oftmals den Tenor, wie schrecklich das sei. Und wann man denn zum Normal zurückkehren würde, und vergessen dabei, dass wir einfach 10 Ausnahmejahre hatten, und jetzt wieder in eine etwas normalere Phase reinging. Du hast aber dagegen stehen, ich mache ja auch Venture Investments einige, und hast dagegen stehen eine Venture Capital Marktsituation, die getrieben war durch das günstige Geld. Ne? Ihr könnt euch das so vorstellen, in einer Welt ohne Zinsen hat das Geld nicht mehr gewusst, wo es einen sicheren renditebringenden Hafen hatte. Ne? Immobilien waren overpriced, dann Aktienmärkte waren auf einem Peak, und so hat Venture Capital und auch Private Equity einen enormen Kapitalzufluss erlebt. Dieser Kapitalzufluss hat jetzt keine direkte 1:1 Korrelation mit dem Verändern der Zinspolitik, weil das Geld ja in den Fonds steckt. Darum haben wir immer noch ein auf der Venture-Seite verzerrtes Bild. Ich glaube, die große Implosion und das große Platzen der Blase wird über Zeit kommen. Das sehen wir in Raten. Aber nichtsdestotrotz hast du in den Unternehmen, die in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren finanziert wurden, eine Anpassung der Rahmenbedingungen und der Bewertung. Und das hat mich viel beschäftigt, weil ich mit vielen Portfolio-CEOs darüber gesprochen habe. Ich habe das Glück, dass ich keinen habe, weil das mir vom eigenen Ansatz her widerstrebt, die quasi das Unternehmen über kostenfreien Hafermilch, Cappuccino und Obstkörbe skaliert haben. Und dadurch eine galoppierende Burnrate hatten, die sie jetzt nicht mehr einfangen. Von da ging es eigentlich eher darum, wie sieht die Zukunft der Kapitalmärkte aus und wie kann man denn Unternehmen sicher in die Zukunft navigieren. Aber das war mit Sicherheit ein ganz großer Punkt. Und der zweite ist die allgemeine gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Situation, wo ich mich auch öffentlich etwas mehr geäußert habe. Gibt es zwei Punkte, die mir aufstoßen. Das eine ist der absolut respektlose Umgang in der Gesellschaft mit Andersdenkenden. Wer anders denkt, ist nicht mehr eine Quelle von Inspiration und anderen Punkten für eine Argumentation, sondern ist einfach falsch. Ja? Und das ist etwas, was mich unglaublich nervt, weil wir dann uns immer mehr in unser quasi eigenes Biotop zurückziehen und in unserem Blasen leben. Und das zweite Thema ist die volkswirtschaftliche Transformation und wie wir damit umgehen. Also das sind so die drei großen Punkte, die mich beschäftigt haben.
Und sag mal, gab es da drin, also Josef, mich würde gleich zu Beginn, wir müssen hier nicht um heißen Brei rumreden, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Gab es für dich Momente, wo du gedacht hast, krass, ey, was passiert hier eigentlich um uns, um mich herum? Ich meine, wir haben schon gesprochen, es geht hier nicht mehr darum, dass du den Kühlschrank voll machst oder wir, ne, sondern indem wir trotzdem ja irgendwie alle stabil dastehen, man sich manchmal denkt, Mensch, was passiert hier denn eigentlich? Wie ging's dir in diesen Situationen? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du gefühlt?
Na, es gab ein paar Situationen, wo, das war für mich ganz interessant, weil ich auch in meinem Leben noch nie eine so starke Transformation kennengelernt habe, die alle meine Portfoliounternehmen in irgendeiner Art und Weise trifft. Also es war, jede Planung war obsolet. Und als und da gibt es jetzt einen unterschiedlichen Mut. Der Unternehmer in mir sagt, das ist extrem geil, weil es wahnsinnig viele Chancen gibt. Ne? Also während die anderen jammern, baue ich Substanz. Das schreit der Unternehmer in mir. Der Investor und der Chairman in mir, der hatte damit zu tun, dass ich so 15 Portfolio-CEOs hatte, die nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen. Und das war für mich auch eine total spannende Erfahrung, weil ich dann immer so dieser der letzte Kontakt im Telefonbuch bin, den sie dann anrufen. Und das mache ich auch wahnsinnig gerne. Aber wenn du dann halt
2 Jahre hast.
Immer diese Diskussion und immer kommt Chaka und nach vorne und lass uns das als Chance begreifen, das hat nochmal meine eigene, wie soll ich sagen, Resilienz und Stabilität auch gestärkt und mich nochmal auch fester verankert in der Art und Weise, wie ich leben möchte. Das war schon nochmal prägend.
Jetzt. Diejenigen, die Folgen mit Josef schon gehört haben, wissen, dass Josef schon jemand ist, der auch, an dem man sich Vorbild nehmen kann, was Resilienz und auch Straffheit in, man muss auch also das Scheitern muss vor einem liegen, damit man nicht zu fett wird und ne, das steckt ja ganz tief in dir, auch mit dem Weg, den du schon gegangen bist. Trotzdem ist es, glaube ich, gerade auch aus aktuellem Anlass ein total interessantes Thema. Wie gehst du dann damit um in so einer Situation? Also ich frage mich manchmal so, auch bei mir selbst, auch bei Führungskräften, woher kommt eigentlich die Energie, dann immer wieder auch im 14. und 15. Gespräch, die, guck mal, es gibt auch eine andere Perspektive, es gibt da auch eine Transformation mit ganz vielen Chancen. Woher nimmst du in so einer Situation die Energie? Ich glaube, bei 2, 3 Unternehmen, da geht das, ne? Aber wenn das 15 Mal passiert, woher kommt für dich die Energie? Sind es die gleichen Quellen wie früher?
Ja, es sind dieselben Quellen, aus denen ich Energie und Kraft ziehe. Ne? Also ich gehe ja jeden Sonntag wandern, bin als Typ ein absoluter Stoiker und ziehe aus diesem Regelsystem und meinem Koordinatensystem, wie ich agieren möchte, unglaublich viel Kraft. Dennoch haben sich ein paar Sachen nochmal stärker und klarer herauskristallisiert, die für mich wichtig sind, weil es gibt einen großen Unterschied, Johannes, ob ich jemanden in einem Gespräch sage, das wird schon, und der in meinen eigenen Augen sieht, dass ich selber fertig bin, dass ich nicht dran glaube und dass das einfach so ein Wischiwaschi-Satz ist. Und dem absoluten Gefühl, dass ich das glaube. Und ich habe so einen neuen Satz so für mich entdeckt, den ich in so Selbstgesprächen, die ich mit mir führe, während ich wandere, oftmals zitiert habe. Und das ist ich habe eine ganz, ganz große Überzeugung, dass du mich nicht kaputt machen kannst. Ja? Ich kämpfe halt so lange, wie das letzte Joule an Energie durch diesen Körper fließt. Ja? An der Grenze zum Wahnsinn, wenn du das jetzt hart formulieren möchtest. Und diese Erkenntnis, die gibt mir selbst so unglaublich viel Kraft, weil die meisten Situationen, mit denen du es zu tun hast, eigentlich ja wirklich niemals existenziell sind. Und in einer globalen Betrachtung, wenn du dir überlegst, was in der Welt los ist, absoluter Pipifax sind. Ja? Und dadurch hoffe ich und glaube ich, eine gewisse Konfidenz auszustrahlen und dann diesen Kraftpool, den ich selbst habe und aus dem ich ziehe, wie so eine Art Mantel auch über andere ausbreiten zu können. Ja? Und dann halt einfach nach vorne laufen und sagen, I got this. Ja? Aber wie gesagt, fest daran glauben, dass das so ist.
Ist das in den letzten Monaten, im letzten Jahr, wo du auch lauter als Stimme in die Öffentlichkeit geworden bist, ist das ein Ergebnis daraus oder dass du gesagt hast, hey, ganz ehrlich, ne, ich habe hier meine Portfolio-CEOs, ich zeig denen jetzt mal, wie ich vorangehe und für andere Sachen einstehe. Was war zuerst da?
Ja, das sind eigentlich unabhängige Stränge. Ne? Also quasi der Investor und der Unternehmer in mir. Ich habe ja auch eigene Portfoliofirmen noch und bin da auch stark engagiert. Das ist so dieser wirtschaftlich denkende Unternehmer, der sehr, sehr stark daran glaubt, dass dieses einfach immer wieder aufstehen, nach vorne marschieren und dass dessen ganz, ganz wichtig ist und gleichzeitig, dass jeder Gedanke, den du in Scheitern steckst oder in irgendwelche Horrorszenarien, ist absolut verschwendete Energie, weil das musst du investieren, um nach vorne zu denken. Ja? Also wenn ich jetzt mir eine halbe Stunde Sorgen mache über irgendetwas, ja, dann habe ich eine halbe Stunde verloren, die ich in Output hätte investieren können. Ja, es macht einfach keinen Sinn. Und wenn du diese Klarheit hast, ja, und diese Regeln hast, dann, das ist alles simpel. Das ist der Unternehmer und der Investor. Derjenige, der sich öffentlich ein bisschen mehr meldet und auch so in die breitere Medienlandschaft geht, derjenige wurde eigentlich aus einem Investoren- und Unternehmerkreis heraus, wie Sie sagen, motiviert. Ich habe also einmal im Quartal bringe ich unterschiedliche Unternehmer zusammen und mit denen ich sehr, sehr viel investiere. Ich investiere eigentlich nicht mehr so mit Venture Capital, sondern mit anderen Investoren, weil wir Unternehmen einfach resilienter und anders bauen. Und ich nenne die Contrarians. Den Namen findet außer mir keiner geil, aber das meine. Da ich für das Dinner zahle, kann ich den Namen aussuchen. Da war natürlich in diesen Gesprächen, in geschlossenen Räumen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Geheimnisse ausplaudere, auch eine große Unzufriedenheit mit der Liturgie im Land. Mhm. Ja, dieses ständige Rumjammern und alles ist scheiße. Mhm. Und gleichzeitig eine Unzufriedenheit, wie die Politik mit der gesellschaftlichen Transformation umgeht. Und auch in mir gab es Impulse, dann zu sagen, ja, dann investieren wir halt woanders. Oder muss das zweite Thema bei mir noch stärker, ich habe keine Lust, zu stark in der Öffentlichkeit zu stehen, weil dieser gesellschaftliche Ton so rau ist, ja, und so absolut despektierlich und nicht auf die Lösung fokussiert, sondern nur auf das moralisierende Erheben des Zeigefingers, um den anderen klar zu machen, dass man selbst recht hätte und der andere falsch läge. Und da gab es ein paar Personen, die gesagt haben, wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann gibt es eine gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Und die kommt nicht nur mit Rosinen, sondern die kommt auch mit Downsides. Und habe dann angefangen, mich öffentlich stärker zu melden. Und da war ein sehr schön oder interessanter Aha-Moment. Wenn ich in der Welt was publiziere oder im Handelsblatt, kannst du sagen, diejenigen, die sich melden, die sind dann zustimmend oder einem Dialog total offen gegenüberstehen, aber immer wertschätzen. Dann habe ich was ein Interview in der Bild-Zeitung gemacht. Das war interessant, weil du erreichst halt mehr Menschen und ich habe überhaupt gar nichts gegen Kontroversen. Ja? Aber was ich total spannend fand, war, wie viele Leute mich angegangen haben dafür, dass es die Bild war. Und das fand ich deswegen so interessant, weil keiner über die eigentliche Nachricht sprechen wollte, die ich versucht habe zu senden. Ja? Und da habe ich das wieder gemerkt, ey, die haben ihre Meinung und du stehst dann in einer bestimmten Ecke, weil Medium ist gleich eine gewisse Einstellung. Also, und nochmal, also du musst nicht viel Zeit investieren, um einen Artikel in der Bild-Zeitung zu lesen. Das geht relativ schnell. Also nimm doch diese 2,5 Minuten, lies den Scheiß, bevor du mich jetzt angehst. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das kam eher aus diesem Investorenkreis und der Verantwortung, die wir als Unternehmer, die vom Glück gesegnet sind, auch haben.
Und sag mal, in dieser Betrachtungsweise, ich will dann übrigens gleich nochmal über die Stoa mit dir sprechen, weil ich glaube, es gute Zeiten sind für Stoiker oder gute Zeiten, um sich damit zu beschäftigen. Und aus dem, wie du gerade beschrieben hast, wie du damit umgehst, höre ich sehr viel Stoizismus raus. Aber lass mal über diese Perspektive reden. Das, was du da gerade gesagt hast, nämlich diese Verantwortung, das ist was Nico und ich in Folge 200 sehr stark gesagt haben. Wir sind in diesem Land aufgewachsen. Wir haben, dass wir überhaupt gegründet haben und dieses Unternehmen aufgebaut haben und alles drumherum ist, glaube ich, zu verdanken, dass wir das hier erlebt haben. Das spielt den gleichen Ton wie du gerade an. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das Erbe der Väter und Mütter dieses Landes, oder? Die irgendwann auch in unbequemen Zeiten aufgestanden sind und gesagt haben, nee, dafür kämpfen wir und da gehen wir auch Konflikte ein und gehen auch in einen öffentlichen Diskurs. Glaubst du, dass es sowas jetzt auf einer, also wirtschaftlichen und politischen Ebene geben wird. Ich sage jetzt mal ganz offen, Leute hier, ne, was wir auch immer mal wieder untereinander besprechen, wo ich auch merke, boah, da bin ich vorsichtig. Aber mir ist das alles, es gibt gar nicht diese Personen, die nach vorne treten und sagen, ey, passt mal auf, Leute, das ist jetzt hier der Weg, ne, und den gehen wir jetzt so. So ein bisschen Mission-Oriented Leadership, ja. Glaubst du, dass es dafür wieder, dass sich das jetzt gerade anbahnt, dass es solche, dass sowas wieder stärker passieren wird, dass es eine stärkere Führung geben wird nach vorne und das sowohl von Wirtschaftsunternehmern als auch von Politikern? Glaubst du, dass das die neue Zeit bringen wird?
Davon bin ich absolut überzeugt, weil es notwendig ist. Ja? Es gibt ja keine wirkliche Alternative dazu. Und ich bin ja in diesem öffentlichen Diskurs nicht alleine. Du siehst ja immer mehr Unternehmer, die ihre Stimme äußern und meistens auch sehr respektvoll und dennoch auf die Relevanz der wirtschaftlichen Prosperität fokussiert, weil ja die ganze Chose bezahlt werden muss. Ja? Und das passiert. Also da fühle ich das und da weiß ich auch, weil ich da viele Diskussionen auch im geschlossenen Kreis habe, dass da mehr kommen wird. Ich werde da mehr machen, andere werden da auch machen. Also der Seite, das kann ich absolut bejahen. Auf der politischen Seite sehe ich es noch nicht ganz, aber sehe Talent dazu im politischen Kosmos und sehe auch eine absolute Notwendigkeit. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir für das Land ein Zielbild brauchen. Dieses Zielbild kannst du auch nicht ewig durchdiskutieren. Nee. Ja? Und dieses Zielbild, also wenn du da jeden mal zu Wort kommen lässt, dann hast du halt dieses Bundestrainer-Fußball-Syndrom. Ja? Jeder hat die geilste Aufstellung, ja? Aber du brauchst schon ein Team. Deswegen wählen wir die Menschen ja auch, da sagen, okay, wir selber können es nicht oder wollen es nicht. Da muss man nämlich auch als Unternehmer immer sich selbst gleich wieder einfangen. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe absolut kein Interesse, mich politisch zu engagieren, weil ich absolut kein Interesse habe, jeden Tag zerlegt und gesteinigt zu werden. Das ist eine für mich eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist Egoismus, wenn du das so hart formulieren willst. Aber dessen bin ich mir bewusst. Und deswegen habe ich eine grundsätzliche Dankbarkeit für jeden, der sich demokratisch engagiert. Und das meine ich wirklich über das komplette demokratische Spektrum. Ja. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Mitte in der Regel für alle ein guter Weg ist.
Ja.
Und dazu brauchst du einen Dialog. Aber in der politischen Arena sehe ich keinen, der sich in der Bundespolitik jetzt hervortut und sagt, okay, I got this. Also der halt da nach vorne marschiert und diesen Leadership hat. Die sind oftmals in ihrer Ideologie gefangen oder werden von der Partei nochmal mitgesteuert. Aber es gibt ein paar Ausnahmen im politischen Zirkus, in der Landespolitik als Beispiel, wo ich speziell im Tonfall unglaublich viel Sympathie habe. Einer davon ist der Daniel Bayers, Finanzminister in Baden-Württemberg, ehemalig von Boston Consulting, ist jetzt bei den Grünen. Und ist unglaublich respektvoll im Umgang mit Andersdenken. Also leider der Begriff politischer Gegner ist schon mal absolut pervers. Ja, sind keine Gegner, sondern wir alle kämpfen
die dafür, beste Lösung zu
dass
finden.
Wir absolut, ja. Und wir kämpfen nicht gegeneinander, gegen einen Gegner, da könnte ich schon wieder im Stahl kotzen. Ja. Sondern wir kämpfen für etwas. Ja, also es hört sich marginal an und es macht
einen Riesenunterschied.
So einen großen Unterschied. Ja. Und beim Daniel sehe ich das, dass der sich nie auf so eine Einladung des Streits einlässt, politisch nicht in seiner Ideologie der Partei gefangen ist und wirklich versucht, das Richtige zu tun. Und ich hoffe, dass in einer Zeit des Populismus, Substanz, Qualität und den Versuch, das Richtige zu tun, mehr Gehör finden. Und deswegen glaube ich sehr daran, dass ein Ton, der inklusiv und verbindend ist, wichtig ist.
Was du gerade sagst, finde ich eben auch ganz spannend. Ja, das sind eben die Parallelen auch zum Unternehmertum. Ja? Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal versucht hat, ein Zielbild mit allen Mitarbeitern gemeinsam zu erstellen und in einer demokratischen Abstimmung ein radikales Zielbild zu bauen, was Energie freisetzt. Jeder, der sich in solchen Diskussionen, Wertediskussionen sind auch immer toll, oder Josef? Ja, wo mit allen mal die Werte aufschreibt, die das Unternehmen ausmachen. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, wie unglaublich aufwendig das ist, anstrengend und wie unterdurchschnittlich das Ergebnis ist, weil der Konsens dazu führt, dass du, es gibt keine Ecken und Kanten mehr, es gibt kein klares Zielbild, wenn du es mit ganz, ganz vielen beschreibst. Es ist schon dieses, ein Bild zu entwickeln von einer Zukunft, die anders funktioniert, das zu sagen, so wird es passieren, ne? Mission-oriented. Also da oben ist der Berg. Ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Wir können über Details sicherlich auf dem Weg sprechen, aber das ist der Berg, auf den gehen wir jetzt hoch und ich stehe dafür, das jetzt so zu machen. Das sehe ich
und,
auch.
Und jeder, der das erlebt hat, der das erlebt hat, wie das gut läuft, der weiß, dass das auch nichts mit Tyrannei und irgendwie ein paar Leute entscheiden für alle, sondern dass das einfach klar ist, weil der Weg dahin, wie man ihn läuft, ist total entscheidend von den Leuten, die da mitgehen wollen. Und der kann auch noch total geprägt sein, ne? Aber dieses Ziel vorzugeben ist halt super wichtig. Josef?
Das, Wenn du dir im Endeffekt, wenn ich da noch kurz rein darf, was ihr jetzt beschreibt, würde man mit einem Anglizismus jetzt als Leadership bezeichnen. Ja? Und Leadership folgt denselben Prinzipien und Regeln im Unternehmertum und in der Politik. Im Endeffekt ist es extrem simpel. Ja? Du willst jemanden, einen Mann oder eine Frau, die dich ins gelobte Land führt. Ja? Punkt. So, da gibt's eine oder einen, der steht vorne dran und der sagt, ich habe einen Plan. Ich habe die absolute Gewissheit und den Weg, um euch dorthin zu führen, wo wir hin müssen. Das heißt nicht, dass jeder zustimmen muss, dass das gelobte Land ist. Das heißt nicht, dass man über jede Nuance des Wegs diskutieren muss und einen Buchclub gründen muss, sondern es heißt im Endeffekt, es ist ein Tausch zwischen Macht und Autorität. Also ich als Leader bekomme von euch das Vertrauen, dass ihr mir folgt. Ja? Dafür bekommt ihr von mir das Versprechen, dass ich euch alle mitnehme, die Starken wie die Schwachen, dass wir diesen Weg zusammen gehen und dass ich alles tun werde, um die Interessen der Gruppe, die ich vertrete, auch durchzusetzen. Punkt. Ja? Und diese Philosophie kannst du in jedem gesellschaftlichen Teil, vom Kindergarten bis zu deinem Fußballverein, als Bundeskanzler genauso wie als Unternehmer immer anwenden.
Und was du vorher gesagt hast, finde ich ganz wichtig, es ist ein pragmatisches Zielbild. Es folgt nicht einer Ideologie, wo man sagt, ich kann das nicht denken, weil das nicht sein darf, sondern du nimmst dir das, was es braucht, aus den unterschiedlichen Richtungen. Und wenn ich mir das alles angucke, welche Strömungen es da gibt, würde ich immer sagen, ich kann in jedem was finden, was gut ist und was schlecht ist. Aber wenn du es in diesen Bubbles begrenzt denkst, wird es zu keinem guten Ergebnis führen.
Ich finde es total schade, wir sind ja alle Weinliebhaber, dass es diese Hinterzimmergespräche nicht mehr gibt.
Ja.
Ne? Ich finde doch das viel cooler, wenn sich irgendwelche politischen Führungskräfte mit einer Flasche Wein oder heute irgendwas Alkoholfreies, neben einer neuen Zeit, ist ja für mich auch okay.
Für uns nicht.
Aber da die Tür zu machen, sich im Innenverhältnis auch gerne streiten, kontrovers diskutieren und dann rausgehen und sagen, okay, das ist unser gemeinsamer Weg, den wir jetzt gehen wollen. Ja, und dieses, wenn ich jetzt schon wieder das, wenn ich immer das Wort Verantwortung höre, ne, wir haben Verantwortung für das Land, dann sage ich, redet einen Tacken weniger darüber und aber lebt mehr danach. Das ist deine, wie Johannes, du hast vorhin Werte aufschreiben angesprochen, ist im Unternehmertum dasselbe. Sag ich mal, wenn du Werte hast, musst du sie nicht aufschreiben.
Ja, sehr gut. Also jetzt gucken wir uns das an und wir werden hier keinem den Gefallen tun, jetzt ins große Meckern zu kommen, weil wir ja genau gesagt haben, das ist es ja eben nicht, was hilft, sondern Josef, wir haben uns das angeguckt, also ich habe mir das mit Nico angeguckt und wir haben uns wirklich gefragt, so was machen wir denn jetzt mit dieser Verantwortung, ja? Also gehen wir jetzt in die Politik morgen, ja? Da haben wir gesagt, ich glaube, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für uns, ganz ehrlich, ne? Ich will auch noch eine stärkere Unabhängigkeit, damit ich das machen kann, ja? Zum Beispiel. Wie können wir das in unserem Kosmos tun? Und für uns ist klar geworden, naja, wir werden das nicht damit tun, indem wir da ganz viel drüber reden, sondern indem wir es tun. Also mit den Unternehmen, auf die wir einen Einfluss haben und mit denen wir eh schon arbeiten und mit denen, die so vorwärts gehen, über diese Verantwortung zu sprechen, ne, die sie gegenüber dem Lande haben, die sie gegenüber ihren Leuten haben, aber auch gegenüber der Stimmung. Also sie prägen mit dem, was sie erzählen und was sie vormachen, die Stimmung in diesem Land maßgeblich. Und das sind halt schon die Stellschrauben. Es sind vielleicht nur 100 Unternehmen, aber 100 sind halt nicht eins. Das ist sind schon mal 99 mehr. Ja. Und das, was mich interessiert ist, wir als Unternehmer, was können wir dafür tun aus deiner Sicht, um zu einer anderen Stimmung, zu Aufbruch, zu Verantwortung vorleben, statt ganz viel darüber zu quatschen, dass andere sie nicht übernehmen. Was können wir als Unternehmer aus deiner Sicht tun? Wie hast du das für dich beantwortet?
Also Wirtschaftswunder entstehen ja nicht durchs Reden, sondern durchs Machen. Ja? Und im Land der Dichter und Denker gibt es eine gewisse Affinität zum Reden und zum Philosophieren. Eine gewisse, immer stärker werdende Zurückhaltung zur Umsetzung. Ja. Warum gibt es denn Unternehmen grundsätzlich? Na, um jetzt unserer Rolle nochmal bewusst zu werden. Es gibt Unternehmen und Unternehmer, damit wir dabei helfen, Wohlstand zu erzeugen, dass wir Arbeitsplätze schaffen, schützen und erhalten und gleichzeitig auch sehen, dass wir den Werten, die für uns wichtig sind, auch gerecht werden. Wir spielen also eine bestimmte Rolle in dem gesamtgesellschaftlichen Kontext und das ist mehr als das rein volkswirtschaftliche. Das war jetzt die allgemeine Herleitung, die konkrete Antwort auf deine Frage. Ich denke, die Umsetzung und das Kommunizieren des positiv Erreichten könnten ein Schlüssel sein, weil wir in der im öffentlichen Diskurs uns oftmals auf das konzentrieren, das nicht funktioniert. Ja. Und auch im Unternehmertum, um jetzt da nochmal ein Werkzeug aus dem Unternehmertum zu zitieren, hilft es oftmals sehr, die celebrate the small wins, heißt es so schön. Immer wenn du was erreicht hast, in einem Team, als einzelner Mitarbeiter, als Gesamtunternehmen, sprich darüber und verbreite Positivität. Und das wäre eine erste Idee, dass wir als Unternehmer mehr darüber sprechen, wie wir denn die mannigfaltigen Transformationen, die da draußen sind, genutzt haben, um unternehmerische, wirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Das Zweite ist, das Ganze kannst du auch in eine volkswirtschaftliche Dimension bringen, indem du darüber sprichst, wie du als Beispiel über Einbürgerung Fachkräftemangel adressiert hast, dann tust du gleichzeitig auch was Gutes den einzelnen Menschen, der Integrationsarbeit im Allgemeinen. Das heißt, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, wo Unternehmertum einen gesellschaftlichen Mehrwert außerhalb des Volkswirtschaftlichen leisten kann. Das sollten wir tun. Und dann der zweite Punkt, darüber sollten wir reden.
Warum ist das so, dass noch so wenig drüber geredet wird, Josef?
Das hat zwei Gründe. Das erste ist, negative Neuigkeiten verbreiten sich besser und schneller. Das heißt, du hast das Problem der alten und der neuen Medien. Ja? Ja. Ob das ein Redakteur oder ein Algorithmus ist, Krawall funktioniert besser. Ja? Und wir Deutschen sind sowieso die Weltmeister im Jammern. Also haben wir eine gewisse Affinität dazu. Da sind wir sehr anti-amerikanisch. Mhm. Ja? Es gibt ein schönes Interview, das ich gelesen habe, vom Joe Biden, wo er gefragt wurde, er saß zusammen mit dem chinesischen Präsidenten und er wurde vom chinesischen Präsidenten gefragt, beschreibe Amerika in einem Wort. Und das Wort, das er genutzt hat, war Opportunity. Und das fand ich so schön. Ja? Hab dann überlegt, was wäre denn das deutsche Wort? Wäre es Concern? Ja.
German Angst.
Wäre es Neid? Ja? Wäre es Angst, Neid, Concern, irgendwie was? So richtig positive Sachen sind mir nicht eingefallen. Mhm. Leider. Und deswegen, also auf deine Frage, Erik, es ist ein Problem, dass positive Nachrichten die Zuhörerschaft erreichen, ob der medialen Bevorzugung von kontroversen Themen. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, das ist jetzt ein positiver deutscher Wert, ist die Zurückhaltung, die Bescheidenheit. Wir tun uns halt sehr, sehr schwer, und das finde ich wirklich sympathisch, über Erfolge zu sprechen, damit man die uns auch, jetzt kommen wir wieder zum negativen Teil, auch nicht übel nimmt. Mhm. Aber das sind, glaube ich, Punkte, die mir da einfallen.
Josef, in meiner Überlegung zu diesem, was ist denn das, was jetzt hier in Deutschland gestärkt werden muss, beim deutschen Mittelstand rausgekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich, wenn du dich mit Unternehmern aus dem Mittelstand unterhältst, das war auch meine Beobachtung, was ist denn in den 50er Jahren da eigentlich passiert, dann sind genau diese Unternehmen entstanden, diese großen Hidden Champions, ja. Und diese Hidden Champions, du hast vollkommen recht, die sind eine Zurückhaltung, hidden, ja, also es ist auch dieses bisschen eine gewisse Art auch Wirtschaft zu gestalten, die aber durchaus erfolgreich ist, nämlich weil sie solide ist, auch auf Daten basiert, ne, dass sie eine gewisse Robustheit hat, aber auch eine Langfristigkeit, ne, nicht von einer Opportunity immer auf die nächste zu springen, sicherlich auch mit ihren Schwächen. Wie siehst du denn die Bedeutung des Mittelstandes, des bisherigen Mittelstandes, aber vielleicht auch eines zukünftigen Mittelstandes, vielleicht des digitalen Mittelstandes, in Deutschland bei dieser Transformation, die hier uns bevorstehen?
Ja, ich würde gerne eine etwas konträre Position zu deinen letzten zwei Punkten bringen, wo du sagst, des potenziell digitalen Mittelstandes.
Ja.
Wir in der Wahrnehmung, in der deutschen, wird mir zu viel über Technologie und Digitalisierung gesprochen, ohne den eigentlichen Konnex und Kontext zur Anwendung. Also wir verwechseln Anwendung und Infrastruktur immer sehr und treiben dann unterschiedliche Trendsäue durchs Dorf. Jetzt ist die aktuelle Trendsau ist AI. Vorher war es mal irgendwie Green IT. Dann hast du irgendwann hast du mal IoT. Also du hast unterschiedliche Facetten.
Ja.
Und die treiben wir immer durchs Dorf, völlig losgelöst von der wirtschaftlichen Anwendung innerhalb des Unternehmens. Also für mich ist Digitalisierung oder Technologie ein Werkzeug, das es unternehmerisch anzuwenden gilt. Im öffentlichen Diskurs hört sich's immer so an, als hätte Technologie einen intrinsischen Eigenwert. Den hat es allerdings nur dann, wenn dein Geschäftsmodell das Bereitstellen der Infrastruktur ist. So, und das ist jetzt ein Spiel, das wir einfach verloren haben. Das kann man jetzt mögen oder kann man nicht mögen, aber wir werden nicht der Supplier der technischen Infrastruktur für neue Geschäftsmodelle sein. Das werden die Amerikaner sein. Ja. Werden auch nicht die Chinesen sein, weil das geopolitisch nicht funktionieren wird. Das werden die Amerikaner sein. Das ist aber per se nicht schlimm, weil ich weiß nicht, wie ihr heute ins Büro gekommen seid oder was ihr gegessen habt oder wie ihr eure Körperhygiene heute gemacht habt, die ihr hoffentlich gemacht habt. Ja. Aber der Großteil der wirtschaftlichen Wertschöpfung, die wir haben, entsteht durch Produkte. Ja. Durch haptische Produkte, die du anfassen musst, bei denen die Qualitätsmerkmale, die wir als Deutsche haben, wirklich zum Tragen kommen. Ja. Also der Perfektionismus, der Vor- und Nachteile hat, das langfristige Denken, ressourcenschonend zu sein, nicht nur früher vielleicht aus einer wirtschaftlichen Sicht, jetzt auch aus einer umwelttechnischen Sicht heraus. Das heißt, ich würde die Rolle des Mittelstands zu deiner Frage, Johannes, extrem wichtig sehen, aber uns gleichzeitig, jetzt komme ich wieder auf das Ziel, ganz genau überlegen, welche Rolle wir in globalen Wertschöpfungsketten in der Zukunft spielen können, um mich dann auf die entweder Transformation, Stärkung oder Neugestaltung mittelständischer Unternehmen konzentrieren, die dann auch eine führende Rolle, wie wir sie ja heute immer noch im herstellenden Umfeld haben, in der Zukunft auch spielen können.
Und sag mal, Josef, also ich verstehe komplett, was du da sagst. Siehst du das auch nicht in digitalen Lösung, also ich verstehe jetzt grundlegende Infrastruktur, siehst du auch in zum Beispiel B2B-Lösungen, auch zum Beispiel Connect zwischen Softwareanwendungen mit dem produzierenden Expertisen, die es schon gibt, auch da nicht die Zukunft?
Doch, aber ich komme von einer anderen Ecke. Also
klar.
Nehmen wir mal ganz einfache Beispiele. Ja. Du buchst eine Reise. Ja, gehst du damit, machst du das über einen aus dem 18. Jahrhundert stammenden Neckermann-Katalog? Gehst du in ein Reisebüro oder machst du es komplett online? Im Diskurs ist der Nukleus der Diskussion technologische Anteil, den es braucht, um diese Reise online abwickeln zu können. Ich komme von einer anderen Ecke, das ist eine Reisebuchung. So, und wie kann ich die jetzt am effizientesten und am wirtschaftlich sinnvollsten realisieren? Und dann spielt Technologie eine Rolle. Die große Gefahr ist, wenn du die Technologie im Mittelpunkt stellst, hast du, mein Aufzug ist connected zur Cloud. Das heißt, das ist super geil, das bringt mir nämlich exakt gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Ne? Und drum. Ja. Von der anderen Seite kommend und dann die Möglichkeit, die es gibt, einzusetzen.
Und das ist aber, was du gerade sagtest, genau das Ergebnis daraus. Denn wir haben ja gemerkt, wir sind in bestimmten Technologiethemen, sind wir die letzten Jahrzehnte abgehangen und wir laden uns sowas wie IoT oder ähnliche Sachen oder Mensch, wir sind in Language Models doch gar nicht so schlecht, weil das gibt's ja schon seit 80er Forschung, sagen wir, weil es wie eine Verteidigungshaltung ist, guck mal, wir können technologisch auch was. Und genau dieser Schritt hin, lasst uns bitte unternehmerisch drauf gucken, lasst uns auf die Geschäftsmodelle gucken, egal welche Schnittstelle das liegt. Wenn das ein bisschen Maschinenvernetzung ist, ja, toll, mit digital, dann geht's doch darum, was am Ende vom Produkt rauskommt, wie du sagst, Josef, und nicht, dass das irgendwie technologisch gelöst wurde. Das ist natürlich immer Teil der Wertschöpfung inzwischen. Und das ist genau dieses Herangehen, finde ich richtig. Es ist aber immer aus diesem bisschen deutschen Mangelgedanken heraus, glaube ich, entstanden, dass das seit Jahrzehnten unsere Technologie und unsere Digitalbranche auch prägt. Ne?
Ja, das ein Teil der Gleichung, die man zur Lösungsfindung anwenden könnte auch der sein, dass wir dieses Zielbild nicht haben. Also wir stolpern ja so ein bisschen als Volkswirtschaft rum und wissen eigentlich gar nicht, wer wir sein können oder wollen. Also die Autonations werden wir ja nicht mehr sein. Ja?
Und wo ist unsere Nische, würde man sagen, oder Josef?
Genau,
wo ist eigentlich die wirtschaftliche Nische, in der wir Nummer eins sind?
Und dieses, um nochmal einen Anglizismus reinzuschmeißen, Right to Play. Was ist Deutschlands Right to Play in der globalen Wirtschaft? Ja? Und da wir keine Antwort darauf haben, laufen wir halt diesen Säulen hinterher, die wir durchs Dorf treiben. Ja. Und die sind halt technologisch geprägt. Ja? Was ich in dieser Diskussion zu, weil du jetzt Large Language Models angesprochen hast, was ich da total spannend finde, ist, dass wir jetzt auch anfangen, und ich habe da vor jedem Unternehmer größten Respekt, aber dass wir jetzt da auch in das Thema der Grundlagenforschung als Beispiel reingehen wollen. Da frage ich mich, ja, weißt du, die Märkte sind ja, die sind zwar am Anfang, aber sie sind schon in gewissermaßen entwickelt. Right to play und dann Chance to compete. Na, wenn ich die zwei Sachen mit reinnehme, komme ich zur Frage des möglichen Wirkungsgrades, den ich durch das eingesetzte Kapital erreichen kann. Schwierig. Ja? Gleichzeitig haben wir so viel Grundlagenforschung im chemischen und im physikalischen Umfeld, dass wir niemals schaffen, zur Marktreife zu bringen. Das heißt, dann lasst uns doch mal, was sind so diese Kernprobleme der Menschheit, going forward, Energie, Ernährung.
Genau, wollte ich auch gerade sagen.
Transport. Ja. Und jetzt haben wir einen unglaublich starken Grundlagenforschungspool an Ergebnissen in Ernährung nur zum gewissen Maße, aber speziell in der Physik zu Grundlagenforschung für neue Energiequellen. Und dann sagen wir, ja, ist aber nicht so en vogue, ist der eine Punkt. Das zweite ist, da kommt manchmal das Wort Fusion drin vor, ja. Auch wenn es mit der Kernfusion nichts zu tun hat, das geht nicht. Ja, das wollen wir nicht. Und dann stehen wir da und sagen, dann spielen wir das gehe ich als Tischtennisspieler auf den Golfplatz und sag so, los geht's. Ja? Ja. Und vor mir steht Tiger Woods. Das macht keinen Sinn.
Ja. 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 Und das ist ja auch echt interessant, dass da ja eigentlich ganz viele Potenziale schlummern in der Energie, auch die, ne, also ich stelle sich gerade eine Frage, wie sieht eigentlich eine grüne Wirtschaft aus, oder? Die Klimaneutral. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, lass uns das mal rausfinden und das aber nicht nur alles hier zu reduzieren und zu versuchen, irgendwie klimaneutral zu werden, sondern man könnte das ja, das wäre ja der neue Exportschlager.
Es ist, wenn du, ich habe eine sehr, sehr trockene, aber total interessante Herleitung gelesen, die beschäftigt mich sehr mit diesen Themen Energie und Ernährung und jetzt speziell auf beide bezogen ist der größte Kostenfaktor im Betrieb oder in der Umsetzung ist immer Energie. Ja? Und in dieser Welt, das ist total interessant, wenn du das überlegst, volkswirtschaftlich nochmal gesehen, du gehst auf dieser Reise hin zu Net Zero, gehst du auf zumindest jetzt in Deutschland mal gesehen, komplett auf erneuerbare Energien. Das heißt, du hast wenig Grundlast, hast eine sehr, sehr hohe Volatilität. Im selben Zuge elektrifizierst du alles, was du elektrifizieren kannst. Autos, Wärmepumpen und so weiter. Ja? Das Kernthema der zukünftigen Wirtschaft wird sein, wie schaffst du es, diesen CO2-freien Energy Supply gewährleisten, verlässlich gewährleisten.
Stabil.
Genau. So, und jetzt gehst du in neue Themen rein, nehmen wir mal alternative Proteine, Fermentierung für vegane oder pflanzenbasierte Ernährung, dein größtes Thema Energie. Die wirklichen OPEX-Kosten beim Produzieren von Lebensmitteln ist Energie, Energie, Energie. Ja? weil es eben nicht mehr biologisch funktioniert, weil wir da wegkommen wollen davon, weil viel Methanausstoß und so weiter. So, und dann schaust du dir andere Megatrends an, wie AI, wo wir sehr, sehr viel darüber reden, wie viele Chips die brauchen, und gar nicht darüber reden, dass diese Chips unglaublich viel Strom brauchen. Wir schauen uns überhaupt nicht an, dass alle großen Rechenzentrenbetreiber in die Stadtränder gehen, dass Dublin keine neuen Rechenzentren baut, weil du keinen Strom mehr in dieses Netz reinbekommst. Ja? Und dann sitze ich da und sage, wir sitzen auf einem Blumenstrauß von unterschiedlichen Grundlagungsforschungsreports, die wir da mal anwenden können. Ja? Und schauen wir dann an, wo findet das meiste Investment statt in Energie? Es ist in den USA unter dem Mantel des Inflation Reduction Acts, ja? Weil wir da wieder nicht aus dem Quark kommen.
Ja.
Das ist die eigentliche Schizophrenie von uns Deutschen, die eigenen Stärken kleinreden und dann aber im selben Atemzug Spiel zu spielen, wo wir gar kein Recht haben, es mitzuspielen oder keine Chance haben. Ja.
Nischenfindung. Das ist, absolut. Müssen wir mal Wunschkundengespräch führen,
oder? Noch mal, also ganz kurz, du kannst die zukünftige Energieerzeugung nicht als Nische bezeichnen. Du kannst die zukünftige gesunde Ernährung nicht als Nische bezeugen. Du sprichst, wenn du denkst, dass AI ein großer Markt ist, überleg dir mal, was die Energieversorgung für ein Markt ist. Ja, oder die zukünftige Ernährungsversorgung. Und was ist geopolitisch wichtiger? AI oder dass du Strom hast oder dass du was zu essen hast.
Ja. Und ich sag dir, wie es ist, das für sich selbst rauszufinden und das dann als Exportschlager, ne, weltweit anzubieten, zu sagen, ne, ey, Qualität aus Deutschland, ne, aus Grundlagenforschung abgeleitet, direkt rein, und wir haben das für uns selbst getan, das ist der Exportschlager, und let's go. Ich sehe das und ich wundere mich, Josef, wirklich, ich habe das letztes vor dem Team gesagt, warum sich keiner vorne hinstellt und sagt, so Leute, das ist es, das ist unser Weg, das ist unsere Positionierung, go for it, Geld in diese Richtung, ja?
Ja, weißt du, warum das keiner macht, ja? Weil das, was wir jetzt besprochen haben, zwar grundsätzlich ein sinnvoller Gedanke sein könnte, aber dem Zeitgeist nicht entspricht, ne? Und vor allem nicht dem Zeitgeist derjenigen Menschen entspricht, die gerne laut kommunizieren. Ne? So, und deswegen tust du dich schwer, einen Freiwilligen oder eine Freiwillige zu finden, die sich da vorne als Regelsführer hinstellt und sagt, let's go. Ja? Weil du einfach medial schon so zerrissen wirst, weil du den Zukunftsmarkt AI nicht siehst, während sie sich irgendwie ein veganes Sandwich genehmigen. Ja? Nicht nachdenken, wo das herkommt.
Wobei, ihr könnt das nach dem Podcast natürlich auch so ein bisschen wieder einordnen. AI ist halt das Werkzeug, das ist die Technologie, das wird dann überall da drinstecken. Das wird in den Grundlagen drinstecken.
Absolut, es gibt eine Deep Mind Library, die ich total spannend finde, ne? Die dir hilft bei der quasi Produktkomposition für unterschiedliche Proteine, um neue pflanzenbasierte Produkte zu entwickeln. Das ist ein unglaublich geiler Anwendungsfall. Ja, dieses Tool kannst du dann nehmen, um quasi Lebensmittel der Zukunft, das ist mal als ein Beispiel zu machen. Dasselbe gibt es für Energie auch in DeepMind heraus, wo du sagst, als Assistenz für die Forschung nutze ich AI, damit diese repetitiven Aufgaben gemacht werden, dass ich einen Sanity-Check mit dabei habe. Wende sie halt vernünftig an, ja? Aber denke es Ende zu Ende durch. Was ist dein wirtschaftliches Ergebnis, das du erzielen möchtest?
Sehr gut. Geil. Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt, Josef? Was machen wir? Lass uns mal aufbrechen in die neue Gedankenwelt, weil das sind doch geile Ansätze, das ist so eine geile Meinung. Wie werden wir jetzt Herr der Lage und holen uns das Ding jetzt wirklich hier zurück, Meinungshoheit, gerade vom Mittelstand, Josef, wie holt sich der Mittelstand Meinungshoheit zurück, weil ja sind ganz viele in genau diesem Themenbuch drin und wissen es oder haben nicht dieses Sendungsbedürfnis, wie du gesagt hast.
Der Mittelstand hat ja ein ganzes Korsett an wunderbaren Werten, die der Welt sehr, sehr gut tun. Ne? Also dieses wirklich generationsübergreifende Denken finde ich ganz, ganz toll. Die Standortloyalität des Mittelstands finde ich unglaublich sympathisch. Gleichzeitig dieser Fokus, das Richtige für die Mitarbeiter zu tun. Ganz, ganz toll. Wo der Mittelstand...
Ganz kurz, Josef, da ein Gedanken zu, den möchte ich unbedingt teilen. Das macht, glaube ich, auch was gesellschaftlich, dass Menschen eine Heimat finden, in der sie wissen, dass sie geborgen sind in einem Unternehmen. Ne? Ja. Diese langen Zugehörigkeiten schaffen, glaube ich, ganz viel.
Wenn Unternehmen zur Familie wird, auch für Mitarbeiter, ne? Also das ist was unglaublich Starkes.
Familie in Anführungszeichen, da gibt es auch negative Seiten.
Ja, aber
ich merke es ganz stark.
Aber zur Heimat.
Dass wenn du nicht eine Nummer bist in dem, was du in deiner Beschäftigung tust, ja, sondern du merkst, da gibt's eine Wertschätzung und du bist ein Teil von etwas Größeren, ne? Das macht sehr viel mit der eigenen Zufriedenheit und ist ein sehr gutes Antifrustrationsmittel, glaube ich.
Es gibt dir Sicherheit.
Ja.
Es ist das Wort Heimat vom Erik fand ich sehr, sehr sympathisch. Es gibt dir Sicherheit, weil du weißt, dass dein Unternehmer oder deine Unternehmerin oder die Familien, die davor stehen, die verdienen natürlich unfair viel Geld, das ist klar. Ja. Aber sie stehen auch in schwierigen Zeiten für dich ein. Es ist keine Finanzmarktlogik, die den Arbeitsplatz bestimmt, sondern es ist eine gewisse, im Rahmen des Möglichen gibt es einen Wertekontext. Und das macht gesellschaftlich extrem viel. Bin ich komplett bei dir. Die Herausforderung, die sich aus einem anderen tollen Charakterzug des Mittelstands und der mittelständischen Unternehmer gibt es, dass die dann eben öffentlich eher nicht sprechen, ja, weil sie eben noch sagen, das kann man doch im Innenverhältnis regeln. Dem würde ich auch zustimmen. Das Problem ist, dass es dann eine gewisse Einseitigkeit in der öffentlichen Meinung gibt. Ja. Und deswegen zur Frage von Erik, was kann man tun? Im freundlichen Ton, weiter inklusiv der Lösung zugewandt, öffentlich mehr über die Erfolge zu sprechen, die Möglichkeiten, die es in anderen Teilbereichen der wirtschaftlichen Wertschöpfung gibt, ein paar haben wir schon angesprochen, viele Sachen, die wir vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so sehen. Die Chemiebranche war ja immer ein schönes Beispiel an Produkten, die überall drin sind, die du nirgends siehst. Ja, da gibt es ja mehrere Beispiele davon, einfach darüber zu sprechen, was wir denn in diesen mittelständischen Unternehmen alles möglich machen und dadurch diese Positivität hinbekommen, aber gleichzeitig auch andere junge Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren, sagen, hey, weißt du was, das ist ja auch spannend und das ist ja eine Nische, die nicht so überlaufen ist, noch nicht so vom Wettbewerb gechallenged ist, dass ich mich vielleicht in diesem Bereich zu Hause fühlen möchte. Ne? Also mehr darüber reden und die positiven Nachrichten in den Markt reinbringen.
Sehr cool.
Uns aber auch der Politik gegenüber stärker behaupten. Ja, weil ich beschäftige mich sehr viel mit Lebensmitteln, mit Ernährung und auch mit Energie. Und speziell im Ernährungsbereich ist es erschreckend, wie viel Lobbygelder in die politische Arbeit fließen. Ja? Das macht aber kein mittelständisches Unternehmen. Ich sage auch nicht, dass man das machen sollte, aber ich sage, dass man auch im politischen Diskurs sich stärker positionieren sollte oder stärker auch Lösungsoptionen aufzeigen sollte, die vielleicht nicht, wenn du das mal als Lebensmittelsystem jetzt mal als ein Beispiel nimmst, das ist ja ein System, das komplett auf Preispunkt optimiert ist und dadurch, dass dieses System und nicht mehr auf Nährstoffe, also du isst Zucker, Zusatzstoffe und Wasser, wenn du irgendwie so ein Produkt heute isst. Dafür ist es günstig, damit es günstig wird, brauchst du Skalen. Was ist entstanden? Ein duopolistisches System mit wenigen Handelsunternehmen und wenigen Konglomeraten, die weltweite Lebensmittelwertschöpfung beherrschen. Ja? Und das Ergebnis ist Größe, Größe, Größe. Ja? Die x Zehntausenden von kleinen Lebensmittelproduzenten in Deutschland sterben einen grausamen Tod, sagen aber auch nichts, weil sie sich eben nicht zusammentun. Ja? Und 40.000 Kleine gegen einen Großen macht schon Unterschied. Ja.
Ja.
Also, dass sich stärker positionieren.
Das spricht auch dir aus der Bäckersohn.
Absolut, ne? Absolut.
Der genau das auch schon vor Jahrzehnten miterlebt hat.
Die Rache des Bäckersohns.
So, genau. Der Antitel.
Josef, ich habe noch einen Punkt. Du hast gerade darüber geredet, was der Mittelstand machen können, was wir machen können. Ich möchte noch eine Perspektive dazugeben. Wenn ihr es jetzt hört als Mittelständler, wenn ihr es selbst euch fragt, was kann ich eigentlich tun? Ich habe noch eine Perspektive. Folgt solchen Leuten wie Josef, folgt vielleicht solchen Leuten wie uns, folgt Leuten, die sagen, ey, es muss eine andere Perspektive geben. Es kann nicht immer nur diese schlechten Nachrichten geben. Denn Josef, ich möchte auf einen Punkt schon nochmal kommen. Du hast gesagt, natürlich, dass sich schlechte Nachrichten besser verbreiten. Und das ist sicherlich auch so. Aber woran liegt denn das? Das sind eben auch die Menschen, die dann auf diesen ganzen Quatsch draufklicken und sich von diesem ganzen Clickbait und dieser ganzen negativen Zeug einnehmen lassen und sich reinbegeben. Und ich finde schon, dass auch jeder Einzelne in seinem Verhalten mit diesen News anders umgehen kann. Das heißt also, es ist schon auch die Frage, worauf habe ich denn eigentlich Bock? Und ich zum Beispiel habe für mich festgestellt, ich will nicht naiv werden, aber ich will mich damit umgeben, was gibt es für positive Entwicklungen? Was ist mein Blick auf die Transformation? Und das steckt ganz tief drin, Josef, in dem, was du vorher gesagt hast. Sehe ich das als ein riesengroßes Scheitern? Wir gehen hier fast unter. Oder sehe ich die großen Möglichkeiten in der Transformation? Und ich finde, jeder Einzelne kann schon entscheiden, auf welche Informationen lasse ich mich ein? Was teile ich mit meinem Netzwerk? Worüber rede ich? Rede ich zu 90% über die ganze Scheiße, die passiert, oder rede ich zu 90% über die Chancen, die es gibt und was man nur tun kann, ohne dabei naiv zu werden? Ich finde, da haben wir, jeder Einzelne, das fängt bei uns an, die Chance zu sagen, was sind eigentlich die Dinge, die ich mit anderen teile? Und ich merke, ich gehe wieder auf meine 50er Jahre zurück, da war vieles nicht geil, ne? Aber es gab ein kollektives Bild von, ey, da entsteht gerade ein Wirtschaftswunder und ich kann irgendwie auch ein Teil davon sein, ne? Oder es gibt viele, die sich davon mitziehen lassen haben und so sagen, für mich gibt's dieses Wirtschaftswunder vielleicht auch. Und ich glaube, das ist auch was, wo man was gegen den Trend von alle schlechten Nachrichten verbreiten, sich schneller echt was tun kann.
Ja, da stimme ich dazu. Ich würde auf deinen Punkt zu den 50er Jahren noch kurz etwas Negatives sagen und dann schwenk ich zur Positivität. Ja. In den 50er Jahren hattest du den Vorteil, dass du dich nur auf das Schaffen von Werte konzentrieren konntest,
ja,
weil es sonst gar nichts zu verteilen gab.
Ja.
Du konntest ja nicht schützen. Ja?
Ja.
Jetzt haben wir die Herausforderung in einer Transformation, dass wir darüber sprechen, wie viel weniger haben wir denn?
Ja.
Das ist viel, viel weniger haben wir aufgrund der klimatechnischen Diskussion und eben der volkswirtschaftlichen Herausforderung. Ist also eine andere
100%
Situation.
100%. Ja.
Aber sind ja positive Menschen. Das, was du gesagt hast, stimmt. Ich persönlich, als jemand, der sich als konträr bezeichnet, gehe fest davon aus, dass Positivität erzeugt, ja? Und dass gleichzeitig positive Stimmen ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben in einer jammernden und polarisierenden und moralisierenden Gesellschaft.
Ja? Ja.
Und deswegen an Menschen, die eine gewisse Reichweite haben, der Appell zu sagen, versucht es doch mal mit dem ins Licht rücken des Positiven und ihr werdet sehen, dass ihr vielleicht in der absoluten Wahrnehmung weniger Menschen um euch herum schaut, aber dass der Impact, den ihr habt, wesentlich größer ist. Ja? Weil wenn du jetzt rausschreist, die Politik ist scheiße, ja, magst du vielleicht Applaus ernten,
klar,
aber was erreichst du denn damit?
Ja.
Gar nichts.
Ja. Ja?
Wenn du aber inklusiv nach vorne blickend einen Aufruf machst, um 1 Promille Verbesserung irgendwo zu erzeugen, hast du die Möglichkeit, dass du etwas besser machst, ja? Durch deinen Appell und deinen Aufruf. Und das ist doch eigentlich ein total sympathischer Gedanke, oder?
Und das Josef, kann alles Rückgrat haben, ne? Weil ja, genau. Es muss nicht Populismus sein, weil das haben wir, glaube ich, jetzt auch hier in dieser Stunde gezeigt, dass hier, das war, ne, plump rausschreiben, was ist schlecht und was ist gut und wo sind auch die Chancen, bla bla bla. Nein, es geht auch darum, da Substanz dran zu kriegen. Und ja, das ist immer nicht ganz leicht verdaulich, aber man kriegt das hin, wenn man, wie du sagst, vielleicht ein paar weniger Menschen erreicht, aber dann mit Hingabe auch das Ganze macht. Ne?
Und wir können eigentlich abschließen damit, Josef, ein großes positives oder ein Zielbild hat immer beides. Es hat eine Abgrenzung vom Status quo. Es braucht eine Aggression, gesunde Aggression gegen den Status quo, sonst verändert sich nichts. Und es braucht gleichzeitig ein positiveres Bild von einer Zukunft, sonst läuft da keiner hin. Und das kann sich jetzt jeder eben überlegen, welchen Beitrag er dazu leisten kann, dass sowas entsteht.
Absolut, ja.
Ich muss noch mit einer Frage abschließen zum Abschluss, weil ich es vorhin
schon gesprochen habe. Ich habe auch noch zum Abschließen, was vielleicht mal zwei.
Schließt beide ab, kommt.
Okay.
Komm.
Sag mal, wir haben vorhin über Stoiker gesprochen und ich glaube, dass die Stoiker jetzt gerade ein super Werkzeug sind und die ganze Gedankenwelt darum. Was war dein Zugang zur Stoa? Wie bist du dazu gekommen? Was kannst du Menschen empfehlen, die vielleicht gerade Halt suchen oder auch eine andere Gedankenwelt?
Mein Zugang zum Stoizismus war Disziplin. Also ich würde sagen, ich bin ein disziplinierter Mensch und strebe danach, noch mehr Disziplin in mein Leben zu bekommen. Da gibt es Bereiche, wo das gut funktioniert, und es gibt Bereiche, wo ich mich verbessern muss. Und der Weg zu mehr Disziplin für mich sind Regeln zum einen und zum zweiten Verhaltensmuster, die ich habe. Mhm. Also einfache Fragen, die ich mir, also was ist eine Regel? Jeden Morgen 100 Push-Ups ist eine Regel. Ja? Jeden Sonntag ein Berg ist eine Regel. Das ist eine nicht verhandelbare Regel. Ja? Davon habe ich einen ganzen Blumenstrauß. Die erste Antwort, wenn mich jemand, egal was, am Telefon fragt, ich antworte nie ja oder nein. Ich mache immer eine Pause zwischen dem Empfang der Information zur Entscheidungsfindung. Einen ganzen Blumenstrauß von diesen Regeln. Das erste und das zweite sind Verhaltensregeln. Sowas wie, was würde eine gesunde Person jetzt tun? Ja? Mhm. Was würde ein guter Geschäftspartner jetzt tun? Was würde ein Freund jetzt tun? Ja? Und durch dieses quasi Externalisieren und das Rauszoomen ändern sich Entscheidungen bei mir. Und das war mein Zugang zum Stoizismus.
Ich finde das sehr lustig, Johannes. Du hast meine Frage den Teppich hingerollt, weil ich wollte jetzt was fragen an Josef. Nämlich, wie schaffst du positive Gewohnheiten? Und du hast ja gerade schon was gesagt, ne? Jeden Sonntag einen Berg, jeden Morgen 100 Push-Ups. Erzähl mir mal ganz praktisch, nämlich wir lieben so Tipps für ein gutes Unternehmerleben. Wie hast du denn geile Gewohnheiten für dich geschaffen? Also, ne, dass das eine Regel ist, cool, aber wie hast du das entwickelt für dich?
Ich schaue auf Wirkungsgrad. Also ich will den größtmöglichen Impact haben und liebe Effizienz und habe mir überlegt, wie kann ich denn Effizienz wirklich steigern? Wie kann ich den Output steigern? Weil im Endeffekt als Unternehmer oder als Unternehmen bist du dann erfolgreich, wenn du mehr Wirkungsgrad hast als dein Wettbewerb. Ja, das ist quasi diese Grundregel. Wir haben alle den Zugang zu denselben Ressourcen. Ja. Ich muss einfach in der Regel als jemand, der Dinge neu startet, habe ich sogar weniger Ressourcen, aus denen ich mehr machen muss. Was ist mein Schlüssel dazu? Effizienz. Was muss ich dazu killen? Ineffizienz. Ja. Und habe dann einfach gemerkt, wo sind die Ineffizienzen in meinem Leben? Eines davon war das Diskutieren mit mir selbst, was ich esse, was ich anziehe, wann ich Sport mache. Also, okay, die müssen weg, diese Ineffizienzen. Ja. Ja, und so sind diese Regeln entstanden. Dann zurückblickend, wo sind meine größten Fehler? Haben diese Fehler eine Gemeinsamkeit? Kann ich diese Gemeinsamkeiten ausschließen durch Regeln? Also dieses ständige quasi Reflektieren, sagen, okay, das war nicht gut, das war nicht gut. Wie fange ich das vorne schon ab, ohne dass ich diskutiere mit mir selbst? Weil das sind ja die schlimmsten Diskussionen.
Klar.
Wenn du stehst vor irgendwie, sag mal, du stehst vor Laufschuhen und diskutierst mit dir und den Laufschuhen eine halbe Stunde, ob du laufen sollst, weil du irgendwie einen riesen Schädel hast oder keinen Bock oder weil es regnet. Wenn du aber weißt, okay, es ist halt leider, it's a non-negotiable, dann ziehst du die Schuhe an und läufst.
Ja. Und das reduziert total Energie, oder? Also weil du ganz viel Selbstsabotage und auch Energieverschwendung mit dir selbst nicht hast.
Ja, absolut, ja. Weil du diese sinnlose, es ist eine sinnlose Zeit.
Ja. Sehr schöner Abschluss.
Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ein sehr schöner Abschluss. Josef, ganz, 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 ganz vielen Dank, dass du heute wieder hier warst. Folgt Josef, wird natürlich hier verlinkt und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.